Familie, die das erste Mal da sind. Ich bin verheiratet mit Emil.
Yes!
Und ich freue mich, dass ich heute predigen darf. Ich liebe es zu predigen. Ich liebe es zu teilen, was Gott einem so zeigt, wenn man in der Bibel liest. Wir hatten gerade die Tage immer wieder davon, weil wir so ein bisschen versuchen, durch das Jahr die Bibel zu lesen und richtig dran zu bleiben. Und wir hatten immer wieder gute Gespräche darüber, was es doch macht, wenn man wirklich in der Bibel liest und was dabei so in einem vor sich geht. Genau, und weil wir eine Gemeinde sind, die Gott liebt, die Jesus liebt und die daran glaubt, dass das Wort Gottes auch heute noch was zu uns zu sagen hat, deswegen möchte ich jetzt euch etwas erzählen zum Jahresvers, zu der Jahreslosung. Ich liebe das am Jahresbeginn, über die Jahreslosung zu predigen, weil ich finde, das ist immer was Schönes, das ist so ein Vers, wenn man in der christlichen Szene so ein bisschen unterwegs ist, überall wo man hingeht, hängt irgendwo so ein Poster und da steht dieser Vers drauf und in den Bücherläden, da gibt es alles, was man will, da gibt es Tempos mit der Jahreslosung, da gibt es Bilder, Poster, Bücher, es gibt alles über diesen Vers, der dieses Jahr begleitet. Und der Vers in diesem Jahr, der steht in Markus 9, Vers 24 und ich glaube, einige haben ihn vielleicht schon mal gelesen. Da steht, ich glaube, hilf meinem Unglauben. Genau, ich habe eins der Bilder rausgesucht, die schön zu unserem Mann passen. Finde ich nicht, das ist voll fast schwarz-weiß. Es gab ganz viele bunte, aber ich dachte, das geht gar nicht. Also, ich glaube, hilf meinem Unglauben. Und das Thema, das hier angesprochen wird, das ist das Thema Glaube. Glaube. Wie stark ist dein Glaube? Glaubst du immer gleich? Ist der vielleicht anders gestern als morgen, als heute? Glaube. Ich weiß nicht, wie es euch geht, wenn ich dieses Wort so sage, was das so in euch macht. Ich glaube, in jedem passiert sowas, wenn man das Thema Glauben anspricht. Der eine sagt vielleicht so, yes! Darum geht's, das ist genau was es ausmacht und Glaube. Und der andere sagt so, Glaube, ja. Ich habe schon so oft gehört, ich soll mehr glauben und glauben, das macht mir immer so ein bisschen Stress, weil ich habe immer das Gefühl, ich glaube nicht genug und irgendwie, da kann mir nur Gott gefallen, wenn man wirklich glaubt und ja, das macht Stress in mir. Also es ist wahrscheinlich so eins zwischen den beiden, wo man sich so bewegt, wenn man das Thema Glaube hört. Aber ich will euch auf jeden Fall nicht stressen heute. Ihr könnt ganz entspannt sein. Das wird keine Predigt, nach der ihr rausgeht und ihr mir versprechen müsst, dass ihr ab jetzt viel mehr glaubt als gestern. Das wird es nicht. Es geht vielmehr darum, dass ich heute mit euch den Ursprung des Glaubens mal anschauen will. Ich will mir anschauen, was Glaube ausmacht und was es bedeutet. Und dazu will ich diese Bibelstelle nicht einfach nur so rausnehmen aus dem Text, in dem sie steht, aus der Geschichte, in der sie gesagt wird, sondern ich will mit euch das Ganze anschauen, den Kontext. Und wenn ihr mich kennt, dann wisst ihr, dass ich es liebe, in der Bibel rumzuwandern und mich in die Situation reinzuversetzen, wie das wohl damals so war, als diese Bibelstelle gesagt wurde oder geschrieben wurde, was da wohl los war. Und ich nehme euch jetzt mit so in das Evangelium von Markus, ins Kapitel 9 und da ab Vers 14 legen wir mal los. Und die Sache ist so, Jesus, der war gerade mit drei von seinen Jüngern auf einem Berg, der Berg der Verklärung, das klingt so seltsam. Wir haben dort auf jeden Fall eine sehr interessante Begegnung mit Mose und Elia, das ist auch ein bisschen crazy, aber das war es wahrscheinlich auch. Und es war so toll, dass der Petrus, der dabei war, der wollte dort eine Hütte bauen und einfach da bleiben, weil er gedacht hat, oh Jesus, hier ist es so toll, hier bleiben wir einfach für immer. Aber Jesus hat ihm dann klargemacht, das geht so nicht. Und als das alles vorbei war, sind sie wieder vom Berg runtergekommen, also zu dritt. Man muss sich das so vorstellen, die waren da, ich weiß nicht wie lange, steht nicht dabei, auf diesem Berg. Und ich kann mir vorstellen, dass es sehr still war, wenn ihr mal auf dem Berg oben wart. Da wird alles so ein bisschen stiller, da geht man so in sich, da wird man ruhig, man genießt auch die Aussicht, die man hat und so weiter. Und dann kommen die da runter und sind bestimmt immer noch ganz vertieft, ja Jesus, was wir da erlebt haben und reden da und sinnieren so drüber nach, was alles war. Und dann kommen sie in folgende Szene rein. Ich lese jetzt mal ab Vers 14 vor. Als sie zu den anderen Jüngern zurückkamen, die waren in der Stadt da unten geblieben, waren diese von einer großen Menschenmenge umringt, darunter auch einige Schriftgelehrte, die ein Streitgespräch mit ihnen führten. Also, totaler Cut der Szene, die sie gerade hatten. Sie kommen in einen Tumult rein, da war mega was los, da waren die Jünger, die waren umringt von einer großen Menschenmenge. Ich weiß nicht, was hier der Markus als groß bezeichnen würde, aber es war eine große Menschenmenge, da waren auch Schriftgelehrte, das waren die Experten damals, die haben genau gewusst, wie man was macht hier im geistlichen Bereich, und da war was los, die haben gestritten. Und da kommt jetzt Jesus rein mit seinen Jüngern in diese Szene. Und dann steht, sobald die Menge Jesus sah, geriet sie in große Erregung. Alle liefen zu ihm hin und begrüßten ihn. Jesus, das war ja der Anführer, das war der, auf den alle so ein bisschen geschaut haben, der soll jetzt mal kommen und hier gucken, dass alles wieder klar wird. Ne? Jesus fragt sie dann, worüber streitet ihr euch denn? Einer aus der Menge antwortete, Meister, ich bin mit meinem Sohn gekommen. Ich wollte mit ihm zu dir, weil er einen stummen Geist hat. Wo immer dieser ihn packt, wirft er ihn zu Boden. Dem Jungen tritt Schaum vor den Mund, er knirscht mit den Zähnen und wird ganz starr. Ich habe deine Jünger gebeten, den Geist auszutreiben, doch sie konnten es nicht. Also, der Mann, der das jetzt erklärt, was hier los ist, der kam, weil er gehört hatte, dass Jesus Menschen heilt. Und er hat seinen Sohn mitgebracht, er hat irgendein Anfallsleiden gehabt, heute wird man wahrscheinlich einfach Epilepsie dazu sagen, ich weiß es nicht ganz genau, sowas in diese Richtung. Jesus war nicht da, aber die Jünger waren da und die haben das übernommen und haben gesagt, wir beten für den. Oder der Mann hat dann gesagt, ja, dann betet ihr für ihn, ihr könnt es ja auch. Und es ist aber nichts passiert. Und da habe ich gedacht, hä, das sind doch die gleichen Jünger, die er 3 Kapitel vorher war es, glaube ich, ich habe es mir aufgeschrieben. 3 Kapitel vorher hat er ihnen die Vollmacht gegeben, in die Umgebung zu gehen, in die Dörfer und Städte zu gehen und Dämonen auszutreiben und Kranke zu heilen. Und die haben mega was erlebt und die waren so voll, ja, yeah, Jesus, das war ganz toll. In einem anderen Evangelium lesen wir, wie sie so begeistert sind und Jesus erstmal so runterholt und sagt so, hey Leute, alles okay, kommt mal wieder runter. Es ist viel wichtiger, dass ihr ewiges Leben habt, als dass ihr hier jetzt das große Zeug erlebt habt. Aber das ist, was die Jünger erlebt haben. 3 Kapitel vorher. Sie haben Dämonen ausgetrieben, sie haben Kranke geheilt, sie haben Wunder erlebt. Und jetzt stehen die hier und es passiert nichts. Warum konnten sie das nicht machen? Das haben sie Jesus später gefragt. Ich gehe mal so ein bisschen vor, ich lese jetzt mal aus Vers 28 und 29. Als nämlich alles vorbei war, haben sie dann gesagt, ja Jesus, warum ging das denn da eigentlich nicht? Und dann antwortet Jesus, diese Art von Dämonen kann durch nichts anderes ausgetrieben werden, als durch Gebet und Fasten. Und dann war es wieder so, hä? Die ganze Zeit waren die Jünger mit Jesus unterwegs, er hatte ihnen Vollmacht gegeben und die haben alles eben das vollbracht und jetzt sollen sie auf einmal beten und fasten, damit was passiert? So ein bisschen seltsam, man denkt dann so, hä? Warum? Was ist da? Und ich habe mir dann Gedanken gemacht, wir haben vor 3 Wochen auch als Gemeinde hier eine Gebets- und Fastenwoche gehabt und der Manuel und ich haben viel darüber geredet, um was geht es denn eigentlich beim Fasten? Geht es wirklich darum, dass ich nichts esse oder mein Handy für 3 Tage weglege oder Netflix sperre für 1 Woche oder was auch immer? Geht es wirklich darum oder um was geht es beim Fasten? Und ich glaube einfach, dass es beim Fasten und beim Beten darum geht, sich auf Gott auszurichten. Ihn wieder so von dort, wo er ist, so am Rande unseres Lebens, wo er halt so mitläuft durch den Alltag, ihn wieder reinzuholen in das Zentrum und in den Mittelpunkt von uns und dass wir wieder verstehen, dass wir abhängig von ihm sind, dass wir ihn brauchen und dass er derjenige ist, der groß ist, der mich gerettet hat, der alles kann und dem überhaupt nichts unmöglich ist. Also er und nicht ich. Und beim Beten und beim Fasten wird also so das Ich irgendwie ganz klein und Gott wird irgendwie ganz groß. Und ich glaube, dass es genau das ist, was die Jünger einfach vergessen haben. Die haben ihr Vertrauen und ihren Glauben nicht mehr auf Gott gesetzt, sondern auf ihren eigenen Glauben. Versteht ihr, was ich meine? Sie haben gedacht, sie machen das einfach mal, sie heilen den einfach mal. Sie waren unabhängig von Gott. Lass uns das mal machen, wir beten dafür, denn wir haben genug Glauben. Guck mal alle, da war eine riesen Menschenmenge. Ich weiß auch nicht, ob sie irgendwie geplant haben, da ein mega Spektakel draus zu machen, wo all die Menschen herkamen, ob die alle schon da waren oder ob sie noch so getrommelt haben. Kommt mal alle, wir machen hier ein Wunder, wir heilen den. Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall glaube ich, dass sie aufgehört haben, auf Gott zu schauen Und zu verstehen, dass egal was sie tun, dass es von Gott kommt und nicht aus ihrer eigenen Kraft. Und Jesus sagt dann, was seid ihr nur für ungläubige Leute? Wie lang soll ich da bei euch bleiben? Wie lang soll ich das ertragen? Bringt mir den Jungen her. Jesus hat es einfach beim Namen genannt. Sie hatten ihr Glauben und das ganze Vertrauen nicht auf Gott gesetzt, sondern auf sich, auf ihre Werke, die sie schon getan haben. Und dann steht dort, man brachte ihn, den Jungen, und so wie der Geist Jesus erblickte, riss er den Jungen hin und her, sodass er hinfiel und sich mit Schaum vor dem Mund auf dem Boden wälzte. Und dann dachte ich, ja, also manchmal geht es dann echt so, oder? Man kommt mit etwas, was schlimm ist, zu Jesus, und irgendwie hat man den Eindruck, es wird einfach nur schlimmer. Kennt ihr das so ein bisschen? Manchmal wird alles einfach schlimmer und schlimmer. Und man hat so den Eindruck, Jesus, ich habe es doch gerade zu dir gebracht. Warum? Was passiert hier? Das Wichtige ist, dass wir verstehen, dass es nicht heißt, dass Jesus nicht dabei ist, etwas zu tun. Das heißt einfach nur, dass Jesus vielleicht noch nicht den Punkt gemacht hat, der ihm wichtig ist. Weil Jesus geht es hier in dieser Geschichte auch oder allgemein nicht um die Heilung selbst. Das glaube ich nicht. Jesus geht es immer um unsere Beziehung zu ihm. Und in dem Fall von dem Mann war das genauso. Es musste erst noch einiges geklärt werden in der Beziehung zwischen ihm und diesem Mann. Jesus wollte diesen Mann so auf ein anderes Level bringen und ich erkläre es euch gleich. Jesus sagt zu ihm oder fragt ihn, wie lange geht das schon so mit ihm? Von klein auf, antwortete der Mann. Oft hat der Geist ihn sogar ins Feuer oder ins Wasser geworfen, um ihn umzubringen. Doch wenn es dir möglich ist, etwas zu tun, dann hab Erbarmen mit uns und hilf uns. Wenn es dir möglich ist. Das ist er. Das ist der Satz, bei dem ich erkannt habe, was Jesus noch klären wollte. Der Mann, der hatte von Jesus gehört, der kannte vielleicht jemanden, der selber von Jesus geheilt war oder jemand, der jemanden kannte, der von Jesus geheilt wurde. Aber der Mann wusste noch nicht selber, wer Jesus ist. Wenn es dir möglich ist. Diesen Satz sagt man nicht zu jemand, von dem man glaubt, dass er Gott selbst auf der Erde ist. Das waren einfach so, was der Mann hatte, waren so ganz normale menschliche Zweifel, wie du und ich, wir die auch manchmal haben, ne? Kennen wir alle. Vielleicht du nicht so, aber ich. Was passiert? Wie reagiert Jesus auf diese Aussage? Jesus sagt, wenn es dir möglich ist, sagst du. Für den, der da glaubt, ist alles möglich. Da rief der Vater des Jungen, ich glaube, hilf meinem Unglauben. Ich dachte so, wow, was ist in diesem Moment passiert? Ich kann es wirklich nicht richtig erklären, aber ich glaube, dass dieser Mann in diesem Moment verstanden hat, wer Jesus ist. Dass Gott ihm in diesem Moment offenbart hat, wer Jesus ist und ihm Glauben geschenkt hat. Glaube und Selbsterkenntnis. Ich finde, es gehört immer so zusammen. Glauben heißt für mich zu erkennen, dass ich es nicht selber hinkriege und dass ich Gott brauche. Dass ich verstehe, dass ich selbst zum Glauben selbst nicht fähig bin. Hilf meinem Unglauben. Ich glaube, dass du es kannst. Alles spricht in mir dagegen. Ich brauche sogar zum Glauben deine Hilfe. Also hilf mir. Der Mann kam in diesem Moment zum Ende von ihm selbst. Ich glaube, er hat einfach, ihm fiel es wie Schuppen vor den Augen. Ich glaube aber, hilf meinem Unglauben. Ich verstehe es, ich kann es nicht. Geht nicht allein. Und dann geht es weiter in der Geschichte. Als Jesus sah, dass immer mehr Leute zusammenkamen, trat er dem bösen Geist mit Macht entgegen. Du stummer und tauber Geist, sagte er, ich befehle dir, verlass den Jungen sofort und geh nicht wieder in ihn hinein. Da schrie der Geist auf, riss den Jungen heftig hin und her und verließ ihn. Der Junge blieb regungslos liegen, sodass die meisten dachten, er sei tot. Doch Jesus ergriff ihn bei der Hand, um ihn aufzurichten, da stand der Junge auf. Hier ist die Geschichte jetzt vorbei. Was ich schön finde, ist, als Jesus sah, dass alle zusammenkommen, wisst ihr, dann war da wieder was geboten, Schaulustige kamen wieder rübergerannt, so, dann hat er ihn schnell geheilt. Und ich glaube, er wollte auch diesen Mann und diesen Sohn schützen. Er wollte nicht, dass er sich schämen muss. Krankheit war damals noch eine andere Sache. Und ich glaube, nicht nur damals, auch wenn man heute sich vorstellt, man hätte ein Kind, das mit Epilepsie erkrankt ist, und das fällt hier vor allen Leuten, es ist einfach unangenehm. Und Jesus ist so gut, er schützt diesen Mann, er handelt dann sofort. Und er wollte auch nicht warten, bis die ganze Menge zusammenkam und alle dann so, oh je, Jesus, sondern darum ging es ihm nicht. In diesem Moment war das erreicht, was er zwischen dem Mann und sich klären wollte, und dann hat er ihn geheilt. Und dann kommt diese Szene, wo die Jünger mit Jesus in ein Haus gehen und dann nochmal fragen, Jesus, warum konnten wir das nicht selber machen? Und Jesus eben diese Antwort gibt, dass es nur durch Fasten und Gebet geht. Ich liebe solche Geschichten. Ich liebe, wenn Jesus Punkte bringt, wenn man erkennen kann, was los ist und worum es wirklich geht. Und in dieser Geschichte steckt so viel drin zum Thema Glauben, viel mehr als nur dieser eine Satz, den man oft so rausnimmt und ihn irgendwie, wisst ihr, wie ich meine, so mitnimmt. Und das ist auch gut, das ist nicht falsch, aber ich denke, es steckt noch viel mehr drin. Und ich will heute noch kurz drei Punkte machen, die wir so persönlich mitnehmen können zum Thema Glauben. So drei Fakten über Glauben, Wahrheiten über Glauben. Und das Erste, und was mir am allerwichtigsten ist, was ihr vielleicht heute schon rausgehört habt, ist, Glaube kommt von Gott. Glaube kommt von Gott. Egal, was wir vielleicht gehört haben, was Leute auch erzählt haben, Glaube kommt von Gott und von Gott allein. Kein einziger Mensch kann Glaube produzieren. Es ist nicht möglich, Glaube herzustellen. Wenn es mir möglich wäre, dir durch gutes Zureden Glauben zu geben, dann könnte ich dir durch schlechtes Zureden den Glauben wieder nehmen. Aber Glaube ist nichts, was von uns kommt. Glaube kommt von Gott allein. Es gibt schöne Bibelstellen dazu. Ich lese mal kurz ein paar vor aus Hebräer 12, Vers 2. Steht, Jesus ist der Anfänger und der Vollender unseres Glaubens. Glasklar, oder? Anfänger und Vollender unseres Glaubens. Ich weiß nicht, ob ihr euch daran erinnert, als ihr das erste Mal an Jesus geglaubt habt. Das ist einfach was, das passiert in einem drin. Das ist Gott. Öffnet uns die Augen und wir können sehen und wir verstehen, dass es ihn gibt und dass er Wahrheit ist und dass er uns liebt und so weiter. Aber das kommt von Gott. Epheser 2, von Vers 8. Durch Gottes Gnade seid ihr gerettet, und zwar aufgrund des Glaubens. Ihr verdankt eure Rettung also nicht euch selbst, nein, sie ist Gottes Geschenk. Versteht ihr? Der Glaube führt zur Rettung, aber der Glaube ist Gottes Geschenk an uns. Philippa 1, Vers 29, er hat euch die Gnade erwiesen, nicht nur an Christus zu glauben, sondern auch für Christus zu leiden. Es ist Gnade, dass wir glauben an Jesus. Das ist Gnade. Und ein Satz, den ich gelesen habe, den ich schön finde, ist, Maßstab für die richtige Selbsteinschätzung ist der Glaube, den Gott jedem in einem bestimmten Maß zugeteilt hat. Gibt es auch im Bibelvers, dass Gott jedem das Maß Glauben gegeben hat. Das ist nichts, was wir produzieren, was wir bewirken. Wir können nicht aus eigener Kraft glauben. Wir kommen auch nicht aus eigener Kraft zu Jesus. Es ist Gott, der uns zieht, der uns überzeugt, der uns Vertrauen und Glauben schenkt. Und es ist so wichtig, dass wir das verstehen, weil ich bin immer wieder konfrontiert mit Sachen, die in der christlichen Szene vor sich gehen, wo Dinge gepredigt werden, die einfach nicht der Bibel entsprechen. Niemand kann Glauben haben und dann wird sein Geldbeutel voll. Das geht nicht. Niemand kann irgendwas glauben und dann passiert es aus eigener Kraft. Das geht einfach nicht. Nur wenn Gott uns Glauben schenkt, passiert was. Wisst ihr, die Jünger, die haben genau das gemacht. Ja, yeah, wir machen was. Jesus, in deinem Namen treiben wir den aus. Und die haben sich nicht auf Gott verlassen. Die hatten nicht von Gott die Vision dafür, sondern sie hatten sie aus ihrer eigenen Kraft. Und versteht mich echt da nicht falsch. Es ist manchmal dran, dass man im Glauben betet und proklamiert, das stimmt. Das ist wirklich manchmal dran. aber weil es rauskommt, weil Gott in uns drin diesen Glauben rausbringt. Nicht, weil wir denken, wir wissen das und deswegen machen wir das. Wisst ihr, wie ich meine? Das ist kein Mechanismus, der funktioniert. Absolut nicht. Wenn wir zu Gott gekommen sind und erkannt haben, dass wir selber nicht können, wenn unser Herz verstanden hat, dass er groß ist und nicht unser Glaube groß ist, dann wird was passieren. Und das bringt mich ganz zu meinem nächsten Punkt, der da eng damit zusammenhängt. Also das erste war, Glaube kommt von Gott. Der zweite Punkt heißt, Glaube ist unabhängig von Gefühlen. Wenn ich Glaube nicht in mir produzieren kann, wenn er nur von Gott kommt, dann ist er auch nicht abhängig davon, wie ich mich fühle. Dann muss ich mich auch nicht schlecht fühlen, weil ich jetzt denke, dass ich nicht genug Glauben habe. Dann darf ich gar nicht auf meine Gefühle schauen, sondern nur auf Gott. Ist das nicht befreiend? Ich bin so ein emotionaler Mensch, ich bin immer so voller Gefühl und ja, yeah, und wisst ihr, was ich meine? Und manchmal bin ich so, oh, furchtbar, alles schlimm. Egal, was ich fühle. Glaube ist nicht abhängig von dem, was ich fühle. Glaube ist da, Glaube ist für alle verfügbar, aber er kommt von Gott. Nicht, weil ich es fühle. Wenn man so in die Geschichte denkt, dann hat der Vater ja da von dem Sohn auch nicht vom einen Moment zum anderen irgendeine Gefühlsschwankung durchlebt und hat sich auf einmal so gefühlt, als wollte er glauben. Nein, es kam von Gott. Und er hat sich an ihn gewendet. Und ich glaube, wenn du denkst, dass du keinen Glauben hast, dann musst du nicht darauf warten, bis du ihn wieder fühlst, sondern kannst du dich an Gott wenden und sagen, hilf meinem Unglauben. Wir sind nicht Christen, weil wir so toll glauben. Wirklich nicht. Wir sind Christen, weil wir wissen, wo der Ursprung des Glaubens ist. Es geht nie um uns, nie um uns. Es geht immer um Jesus. Er ist der, der groß ist. Er ist der, der gut ist. Er ist der, der alles für uns getan hat. Er ist für uns gestorben. Er ist für uns auferstanden. Aus Liebe. Wir sind seine geliebten Kinder. Das bringt Glauben, diese Tatsachen. Habt ihr das vorhin gespürt, als wir gesungen haben? Und ich habe richtig gemerkt, boah ja, wir singen das Sachen, wir machen Gott groß. Das bringt Glaube. Nicht, dass wir es fühlen, aber dieses Verstehen. Ich habe einen guten Vergleich dazu gelesen. Der Nicky Gamble hat so einen Zusammenhang zwischen Glauben und Gefühlen folgendermaßen erklärt. Er hat gesagt, es liefen drei Menschen auf einer Mauer entlang. Der erste hieß Tatsachen, der zweite Glaube, der dritte Gefühle. Wenn sie so auf der Mauer entlang gehen, dann klappt das. Solange der Glaube auf Tatsachen sieht, Tatsachen sind Gott ist groß, Jesus liebt mich, Jesus ist für mich gestorben, er kann alles, dann fällt er nicht hinunter. Und auch Gefühle kommen danach. Aber wenn der Glaube den Fehler macht, sich ständig zu den Gefühlen umzudrehen, dann gerät er ins Schwanken und fällt wahrscheinlich irgendwann herunter. Fand ich voll das gute Bild. Wir sind Menschen, wir haben Gefühle, das gehört alles dazu. Und ich liebe es, in Gottes Gegenwart zu sein. Ich liebe es, zu fühlen, seine Gegenwart. Das ist Realität und das dürfen wir genießen. Aber wir sind nicht davon abhängig, was wir fühlen. Glaube ist nicht davon abhängig von Gefühlen. Und der dritte und letzte Punkt, den ich mit euch teilen will, ist der folgende. Drittens, Glaube heißt, sich auszuliefern, Vertrauen zu haben und überzeugt zu sein. Das Wort, das hier verwendet wird im Neuen Testament für Glaube, das hat so eine Bedeutung, also das hat mehrere Bedeutungen. Das bedeutet so viel wie Vertrauen, überzeugt sein, treu sein und glauben. Und ich glaube, erst wenn wir all diese Worte zusammenmischen in einen Topf und gut rühren, wird uns richtig bewusst, was das alles so zu bedeuten hat. Ich vertraue, hilf meinem Unvertrauen. Ich bin treu, hilf meiner Untreue. Ich bin überzeugt, hilf mir da, wo ich noch nicht überzeugt bin. Versteht ihr, wie ich meine? Da steckt so viel mehr drin, als dieses Wort Glauben in sich einfach ausmacht. Überzeugt sein. Mich muss jemand überzeugt haben. Ich muss überzeugt sein von etwas. Vertrauen haben. Ich muss Vertrauen in etwas haben. Und es bedeutet, es führt uns immer wieder zu dem, von dem es herkommt, von Gott. Treu sein. Und ich glaube, da ist so der Punkt, wo wir anklipsen uns können und so sagen können, hier können wir jetzt aktiv werden. Wir können treu sein. Was heißt treu sein? Treu sein heißt, dran zu bleiben. Treu sein heißt, nicht aufgeben. Treu sein heißt, dabei bleiben. Sich dranbleiben einfach, nicht weggehen, nicht aufhören. Das heißt treu sein. Egal was kommt, dabei zu bleiben, immer wieder aufs Neue das Beste zu suchen, nicht verlassen, heißt treu sein. Und das ist, wo unser Glaube aktiv wird. Wenn wir uns darauf einlassen, wenn wir wissen, egal was der Umstand ist, der da ist, und es sind manchmal furchtbare Umstände, wenn wir sagen, ich verstehe nichts, ich weiß nicht, Gott, wo du gerade bist, aber ich bleibe dran, hilf meinem Unglauben, ich halte mich an dir fest, ich gebe mich dir hin. Und dazu gibt es so eine kurze Geschichte auch nochmal. Kennt ihr die vielleicht schon? Da war mal so ein Mann, der hat ein Seil über einen Wasserfall gespannt und er hatte eine Schubkarre dabei und er ist über den Wasserfall, über dieses Seil balanciert, auf diesem Seil balanciert. Und am Flussufer stand ein kleiner Junge und er hat ihm so zugeschaut und als der Mann wieder zurückkam mit seiner Schubkarre, sagt er so, und? Glaubst du, dass ich das kann? Und der kleine Junge, ja, ist super, du kannst, das ist toll. Und dann sagt er so, komm, spring rein, ich nehme dich mit. Und das ist genau das, wo wir manchmal stehen, so in unserem Glauben. Oh, merkt ihr es? Ich glaube, hilf meinem Unglauben. Es geht nicht um meine eigene Kraft, um meinen eigenen Glauben. Es geht darum, dass ich dranbleibe, dass ich nicht aufgebe, dass ich Gott immer wieder um Hilfe bitte, in allen Lebensumständen, auch in, nicht nur in den Großen, auch in den Kleinen. Gott ist einfach, darum geht's. Gott will Teil von unserem Leben sein. Er will an unserer Seite stehen. Er will uns helfen. Er will uns Glauben schenken, weil er ist groß, er ist allmächtig und er ist Gott. Ein schlauer Spruch zum Abschluss, der nochmal so alles zusammenfasst, was ich jetzt gesagt habe und auch super zu unserer Jahreslosung passt. Das christliche Leben ist nicht schwierig, es ist unmöglich. Wenn wir das nicht wissen, werden wir versuchen, die Dinge aus eigener Kraft zu tun. Glaube ist nicht möglich, wenn wir meinen, wir könnten es aus uns selbst. Der Glaube stellt sich ein, wenn wir gewahr werden, wenn wir verstehen, dass wir es nicht alleine können, hat ein schlauer Mann namens Josef Garlingen gesagt. Und ich bin so begeistert von diesem Thema, ich bin so begeistert, wie Jesus an dieses Thema auch rangeht und was ihm wirklich wichtig ist. Wisst ihr, wir lesen manchmal solche Bibelstellen und dann fühlen wir uns irgendwie schlecht, weil wir Unglauben haben und wir zweifeln oder wir sind nicht so ganz sicher. Aber das ist nicht unser Auftrag, dass wir uns schlecht fühlen. Unser Auftrag ist es, treu zu sein. Zu sagen, Jesus, ich bleibe dran, ich habe keine Ahnung, ich verstehe es nicht. Ich bin total überfordert. Ich weiß nicht, was du willst in dieser Situation. Ich habe keinen Glauben mehr, aber hilf mir. Hilf meinem Unglauben. Das ist, worum es Jesus geht. Und das ist der Punkt, den er machen wollte. Und ich wünsche mir so, dass ihr frei seid von allem Druck und dass ihr euch darauf einlasst, auf Jesus zu schauen. So wie wir es vorhin in der Musik, in der Lobpreiszeit gemacht haben, als wir Lieder gesungen haben. Wir haben Jesus groß gemacht und in einem drin, während man Gott groß macht, während man sagt, ich kann es nicht, aber du kannst es, Gott, wächst der Glaube. Und ich ermutige euch heute einfach dazu, festzuhalten. Und vielleicht auch, wenn ihr ein falsches Verständnis habt vom Glaube, das zu Gott zu bringen und zu sagen, Herr, ich habe es immer aus meiner eigenen Kraft versucht und ich habe Dinge bewegen wollen und irgendwie kam der Ursprung gar nicht aus dir, sondern ich habe halt gedacht, ich muss und ich soll und ich darf und ich irgendwie, dass man das einfach zu Gott bringen und sagen, Herr, schenk du mir die richtige Einstellung zu diesem Thema und hilf mir einfach da Licht und Zeugnis für andere Ort zu sein. Ich möchte gern beten, vielleicht die Ulrike zu kommen. Gott, ich danke einfach, dass aller Glaube von dir kommt. Und ich danke dir für diese Tatsache, dass ich mich nicht schlecht fühlen muss, Herr. Dass ich mich nicht selber verdammen muss für meinen Unglauben, Herr. Sondern dass ich damit zu dir kommen darf, Herr. Dass ich immer dich um Glauben bitten darf, dass du der Ursprung bist, Herr, des Glaubens. Und ich bitte dich, dass du uns heute hilfst, das so zu verstehen, Herr, als Geschenk von dir, Herr. Dass du uns zeigst, Herr, dass du der Ursprung bist, zu dem wir immer wieder kommen dürfen und sollen, Herr. Dass du uns gerne Glauben gibst. Dass du derjenige bist, der es austeilt, der das gibt. Dass du der Anfänger und Vollender bist, Herr. Und ich bitte dich, dass du uns hilfst, um Hilfe zu bitten, wenn wir es nicht selber können, Herr. Dass wir einfach wissen, Herr, wir sollen zu dir kommen. Du wünschst dir das, Herr. So wie die Jünger zu Jesus kamen und sagten, Jesus, warum ging denn das gar nicht? Du willst uns Dinge erklären, Herr. Du willst uns zeigen, worauf es wirklich ankommt und was wichtig ist, Herr. Und ich bitte dich, Herr, dass du uns hilfst, unabhängig von unseren Gefühlen zu werden und auf die Tatsachen zu schauen, Herr, auf die Fakten, die du uns gibst, Herr, dass du uns liebst, Herr, dass du für uns gestorben bist, dass du uns angenommen hast, dass du an unserer Seite stehen willst, dass du uns retten willst, uns begleiten willst, dass du uns heilen willst, Herr, dass du uns hilfst, auf diese Tatsachen zu schauen und unsere Gefühle einfach auch mal hinten anzustellen, Herr. Und ich bitte dich, Herr, dass du uns hilfst, treu zu bleiben und dran zu bleiben, Herr. Herr, du weißt, manchmal in den schwierigsten Momenten unseres Lebens ist es einfach so schwierig, Herr, zu glauben, dass du das bist, der gute Vater, Herr. Aber hilf uns, treu zu bleiben, Herr. Hilf uns, Herr. Wir brauchen dich, Herr, und ich bitte, dass du uns Glauben schenkst in der Situation, wo wir es jetzt gerade am meisten brauchen. Danke, Herr, dass du groß und allmächtig und gut und voller Liebe für uns bist, Herr.